Hallo und herzlich willkommen, Domitila Barros. Was würde in Ihrer Muttersprache herzlich willkommen heißen auf Portugiesisch-Brasilianisch?
Bem-vindos, würde bei uns heißen.
Sie sind aber zugeschaltet nicht aus Brasilien, sondern aus Berlin. Wir sehen uns nicht und ich bin sehr neugierig. Welche Farbe haben gerade Ihre Fingernägel?
Das ist eine Frage. Ich habe diese Woche so ein glitzernder grün Nagellack an und ich bräuchte diese Woche, glaube ich, ein bisschen mehr Sparkle, weil die Woche ein bisschen verrückt angefangen hat.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Domitila Barros, Miss Germany 2022.
Die Miss Germany, die jetzt gerade grüne, glitzernde Fingernägel hat, warum haben Sie sich für die Farbe im Moment entschieden?
Ich bin so, dass ich glaube, dass Farbe auch Energien mit sich bringt und ich mag sehr gerne grün, das passt zu mir und zu meinen Themen, aber diese Woche so ein langweiligen Grün wäre nicht genug für mich. Ich bräuchte ein bisschen mehr Glitzer und Purpurin,
sehr schön,
um bei der Laune zu bleiben und auch, ich wusste, diese Woche habe ich die Möglichkeit, mit euch zu sprechen und da dachte ich, nee, heute, diese Woche ein bisschen Besonderes.
Da muss es glitzern und ein bisschen Sparkle sein. Sie sind in einer Favela aufgewachsen und ich frage Sie wegen der Fingernägel, nicht nur, weil Sie Miss Germany sind, sondern in diesem Armenviertel in Brasilien, war es Ihnen auch wichtig? Sie haben gesagt, es ist total wichtig, am Wochenende sich die Nägel zurechtzumachen. Warum?
Für mich war immer sehr wichtig, so wie ich groß geworden bin, in Schusslinien, dass
also Schusslinie heißt die Favela, muss man
genau
dazu sagen?
Genau, Schusslinie heißt die Favela, wo ich aufgewachsen bin. In Wirklichkeit heißt es Linha do Tiro, aufgrund der Gewalttätigkeit heißt es dieser Ort so. Und ich bin unter extremer Armut aufgewachsen. Wir hatten kein fließendes Wasser, keine Polizeistation, aber wir hatten mit wenigen Mitteln unsere eigene Wertschätzung lernen können. Und da war für mich immer sehr wichtig, ich habe immer freitags mir die Zeit genommen, meine Freundin deren Fingernägel zu machen. Die haben meinen Fingernägel gemacht und das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern das war auch ein Weg, was wir hier in Europa Self-Care nennen. Weil auch wenn die Realität so chaotisch und Armut Hauptproblem von uns war, wollte ich nicht, dass wenn ich überall hingehe, dass das so sichtbar ist und das war für mich auch wichtig, dass ich mich nicht nur damit identifiziere, mit was ich nicht habe, sondern dass ich auch träumen kann und mit meinen wenigen Mitteln, auch wenn nur ein Nagellack ist, meine eigene Realität kreieren kann und mich selbst mit dieser Identifikation wertschätzen kann.
Also es hat auch was mit Würde zu tun, oder?
Für mich definitiv. Das heißt, es ist nicht, weil ich aus einer Favela komme, dass ich muss unbedingt dreckig mit hässlichen Haaren, nicht gemachten Fingernägel überall erscheinen. Wenn ich Zeit und Möglichkeit habe, mit einem Nagellack mich ein bisschen schöner zu machen, damit ich mich selbst mit Wertschätzung rausgehe und mit den Menschen in diesen Augenhöhe betrete, hat mir sehr geholfen, vor allem in meiner Teenagerzeit.
Es ist ein langer Weg von der Frau, von der Sie gerade reden, die in der Favela groß geworden ist, zu Miss Germany 2022. Den Weg werden wir im Laufe der Stunde auch noch besprechen. Aber lassen Sie uns mal zu diesem Tag zurückgehen, als Sie den Titel bekommen haben. Da sind Sie auf die Knie gesunken. Was ist Ihnen durch Kopf und offensichtlich auch durch den Körper gegangen?
Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, was in meinen Kopf gegangen ist. Es war so, als wäre mein Gehirn ausgeschaltet. Es war für mich so absurd, Miss Germany zu werden. Ich bin auch die erste Woman of Color in 100 Jahren Geschichte, die Miss Germany wurde. Ich war nicht vorbereitet dafür.
Ja, also die erste, nicht nur die erste Nicht-Weiße, sondern auch mit 37 Jahren.
Genau.
Das sind ja oft viel Jüngere, die da gekürt werden.
Und für mich war auch wichtig, weil ich habe immer so gelebt, ich identifiziere mich mit der Persönlichkeit, ich bin nicht mit meinem Alter und hatte mich so gefreut, dass ich auch mit 37 solche neue Abenteuer eingehen darf.
Zumal es ja auch ein Titel nicht nur für die Schönheit ist. Hätten Sie sonst mitgemacht, wenn es nur um die Schönheit gegangen wäre, mit Bikini und so weiter?
Nee, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das erste Mal für so einen Wettbewerb beworben, als ich 37 Jahre alt war. In meinem jungen Alter und so weiter wäre niemals ein Traumvorstellung oder ein Wunsch von mir, Miss zu werden. Das passt eigentlich gar nicht zu mir. Aber als ich die Werbung gesehen habe, wir suchen eine Frau, die im Bereich Diversität, Woman Empowerment und soziale Verantwortung ein Verantwortung übernehmen möchte, da habe ich mich angesprochen gefühlt. Ich glaube, das sind die Themen, die mich beschäftigen. Und mit so einer Möglichkeit, dachte ich, konnte meine große Chance sein, damit ich ganz viele Leute von meiner Geschichte und von unterschiedlichen Werdegang erfahren über so eine schöne Plattform.
Also es ging darum, dass die Menschen, die sich dort beworben haben und auch am Ende wurden sie gekürt, aber auch die anderen haben viel soziales Engagement mitgebracht. Welche ihrer Mitbewerberinnen hat sie da beeindruckt?
Alle. Oh mein Gott, die waren die unglaublichen Frauen. Und das ist eine sehr schöne Frage, weil der Grund, warum ich mich bei Miss Germany beworben habe, war nicht, weil ich Miss Germany gewinnen wollte oder ähnliches. Es ging darum, ich dachte, während der Pandemie habe ich mich noch besonders einsam gefühlt. Es war das erste Mal, dass ich 3 Jahre lang meine Familie nicht gesehen hatte und nach Brasilien nicht fliegen durfte. Und da dachte ich, ich muss einen Ort finden, wo ich andere Frauen treffe, die sich auch für diese Thematik interessieren. Diversität, Woman Empowerment und soziale Verantwortung. Weil ich wusste, das sind die Themen, die mich bewegen. Aber wo finde ich coole Leute, die auch Lust drauf haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und vor allem über eine leichte Ebene und nicht nur Fingerpointing. Wer macht besser, richtiger, schneller? Mhm. Weil ich kam von einem Burnout. Das wäre nicht gegangen mit noch schneller, noch besser.
Mhm. Ihr Buch heißt ja Rebel Dreamer. Charakterisiert sie das?
Ich glaube ja. Ich glaube, das hatte ich gestern auch ein Gespräch gehabt mit meiner Mutter und sie meinte, schon seitdem du klein warst, Domitila, es war so schwer, dir beizubringen, dass du Angst haben musstest.
Oh. Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Domitila Barros wuchs in einer brasilianischen Favela auf.
Ja, und in der Musik kam gerade so diese schöne Zeit, die man miteinander hat. Gab's die da auch?
Ja, das ist auch so, dass ich bin in dieser Favela aufgewachsen, wo natürlich Angst und Armut ein riesiges Thema war. Aber auf der anderen Seite, ich war nicht alleine in der Situation. Uns ging alle so.
Und Sie waren nicht alleine, ist gut. Sie schreiben von 50 Geschwistern, die Sie gehabt haben.
Genau.
Ich glaube aber nicht nur, weil Ihre Eltern so produktiv waren, sondern wie kamst du denn 50 Geschwistern?
Genau, meine Mutter und mein Vater, die sind die Ersten in deren Familien, die eine Universität besucht haben. Und während des Studiums, meine Mutter hat Pädagogik studiert, hatte sie angefangen, bei ihr zu Hause Kindern, die nach Essen gefragt haben und gebettelt haben, Lesen und Schreiben beizubringen. Und danach war sie schwanger und als ich auf der Welt kam, hatte meine Mutter schon 50 Straßenkinder bei sich zu Hause, die sie alphabetisiert hatte.
Also 1984 war das, als sie auf die Welt kam. KAM heißt das Projekt ihrer Eltern, das existiert bis heute und sie sind auch bis heute darin engagiert. Waren Sie manchmal eifersüchtig, dass da immer auch so viele andere Kinder da waren, die ja zum Teil auch Mama zu ihrer Mama gesagt haben?
Genau, das war in jeder Alterszeiten war das unterschiedlich. Als ich sehr klein war, natürlich sehr oft, war ich eifersüchtig oder wollte auch mal alleine mit der Mama was machen. Und wir hatten auch natürlich abends unsere familiäre Zeit. Aber ich glaube, heute, wenn ich so zurückblicke, dieser Zeit mit meinen Eltern und meine Spielzeuge teilen mit den anderen Kindern, haben viel dazu beigetragen, dass ich empathischer und Sozialkompetenzen entwickelt habe, dass meine Eltern mich nicht so bevorzugt haben oder mir einen extra Wurst gegeben hätten, weil sonst, glaube ich, hätte ich diese Erwartung bis heute gehabt. Mhm.
Sie sprechen gerade von Spielzeug, das Sie geteilt haben. Mit Spielzeug sonst war es ziemlich rar. Wie sah es denn aus in der Favela?
Tatsächlich so, dass in der Favela gibt es auch viele Müllbergen. Ne? Zum einen, weil der Müll...
Also Müll. Mhm.
Genau. Zum einen, weil der nicht abgeholt wird, weil die Straßen so klein sind und die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Und zu anderem auch, weil es ist ein riesiges Thema in Südamerika und in Afrika, zum Beispiel Elektroschrott. Das heißt, viele elektronische Geräte aus den USA und auch aus Europa werden sehr oft dort deponiert, sozusagen. Mhm. Und als ich klein war, hatten wir mit solchen, was für manche Menschen Elektroschrott war, teilweise unsere Spielzeuge gemacht. Wir waren sehr kreativ und ich hatte immer in meinem Kopf eine eigene Welt kreiert und ich hatte immer großen Spaß gehabt, mit meinen Freunden zum Tanzen und zum Beispiel Theaterstücke zu entwickeln, weil das hat uns immer geholfen, ein bisschen außerhalb dieser Realität in der Favela ein paar Stunden verbringen zu dürfen.
Das Tanzen und das Theaterspielen hat dann auch eine Rolle gespielt, als Sie gesagt haben, ich würde gerne mithelfen, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Und das ist meine Methode, das zu tun. Wie kann ich mir das vorstellen?
Als ich 12 Jahre alt war, ich habe auch in dem Buch ein bisschen genauer darüber beschrieben, weil das ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben war, habe ich meine beste Freundin verloren durch Polizeigewalt in Brasilien. Und ich habe vor meinen Augen gesehen, wie eine 12-jährige beste Freundin stirbt. Und das hat mich natürlich traumatisiert, aber auch geprägt, dass ich gedacht habe, egal wie Billionärin ich werde, sie kann ich nichts mehr zeigen und sie würden auch nichts davon haben. Und meine Eltern haben mich zur Therapie geschickt, damit ich das überstehen kann mit dem Verlust von meiner besten Freundin.
Zumal es vor ihren Augen, wie sie gesagt haben, war. Sogar beim Nägelmachen. Deswegen haben wir am Anfang darüber ja auch gesprochen. Also da stiegen Polizisten aus und haben einfach mal um sich geschossen.
Genau, wir waren ein paar Mädels, haben auf der Straße, weil die, wie gesagt, die Infrastruktur zu Hause ist nicht so, dass wir einen Schminktisch haben bei uns in der Wohnung oder überhaupt ein eigenes Zimmer, dass wir die Tür zumachen können. Ich habe mein Leben lang das Zimmer geteilt mit meinen Eltern und meinem Bruder zum Beispiel. Das heißt, wir haben immer freitags auf der Straße uns getroffen, gegenseitig Fingernägel gemacht. An diesem besonderen Freitag kam die Polizei aufgrund von Polizeigewalt, die sich ermordet worden. Und meine Eltern haben mich natürlich sofort in eine Therapie geschickt. Und nach einem Jahr hatte ich ein sehr wichtiges Gespräch mit meinem Vater, wo er meinte, du kannst entweder dein Leben lang Therapie machen und oh mein Gott, die arme Domitila, wie kann sie das erlebt haben? Schade, schade, schade. Oder du kannst die eigene Hauptdarstellerin dieser Geschichte werden und daraus eine eigene Geschichte schreiben, Domitila. Und ich meinte, wie meinst du das? Und dann haben wir ein bisschen so gespinnt und ich bin zu diesem Endergebnis gekommen. Was mir am meisten Spaß macht, ist das Tanzen und Theater. Also, wenn ich durch Tanzen und Theater die Straßenkindern beibringe zu lesen, könnten die den Busnamen lesen, so dass sie flüchten können, falls nochmal so eine Gefahr entsteht. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, die Kinder lesen, schreiben, beizubringen, war nicht, weil ich besonders schlau bin oder besonders nett oder besonders gut. Ich bin ein ganz normaler Normalo, die total langweilig ist. Aber
das bezweifle ich jetzt gerade mal. Aber ich glaube, das zieht sich auch ein bisschen durch ihr Leben, dieses ich erlebe was Traumatisches, ich stehe auf, ich versuche das in positive Energie zu verwandeln. Woher nehmen Sie da die Kraft?
Ich glaube, ich nehme diese Kraft von den ganzen Verlust, die ich in meinem Leben hatte. Ich habe so viele Bösartiges gesehen, dass wenn ich schon sehe, dass in der Richtung gehen kann, ich raste aus, sage, oh mein Gott, ich weiß, wenn es so anfängt, wie es endet, bitte nicht. Und ich glaube, das ist eine Sache. Und das andere ist, ich habe viele Menschen in meinem Leben gehabt, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben und die mir gezeigt hat, dass lohnt sich, sich für das richtig einzusetzen und alles, was man gut tut, kommt zurück.
Mit 13 sind Sie das erste Mal nach Berlin gegangen. Eine Familie, die kam, das Projekt ihrer Eltern unterstützt, hat sie eingeladen. Sie sind alleine dorthin geflogen, ihre Eltern haben sie fliegen lassen. Was war der erste Eindruck? Das muss ja auch ein Kulturschock gewesen sein. War der größer, ich sag mal, von einer so armen Gegend zu kommen in eine sehr reiche? Oder war der größer einfach, weil die brasilianische Kultur eine komplett andere ist als die deutsche?
Gute Frage. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mein allererster Kulturschock war, als ich alleine am Flughafen Frankfurt war und gesehen habe, wie jemand die Koffer transportiert in so einen Wagen. Ich habe gedacht, wo bin ich gelandet, dass der Flughafen so groß ist, dass Autos hier drin fahren und oh mein Gott, was ist los? Weil der Flughafen Frankfurt für einen 13-jährigen Domitila, die gerade aus Schusslinien kommt, ist so, okay, ich bin in der Matrix gelandet, wie komme ich hier raus?
Wobei Recife ja jetzt auch nicht mini klein ist, ne? Im Gegenteil.
Nee, aber unser Flughafen ist nicht ansatzweise so groß und diese ganze Infrastrukturen und das war, ich weiß es noch, Flughafen Frankfurt war so, oh mein Gott, I made it, guck mal, was für eine Technologie ich jetzt mich hier bewege. Und mit dem Zug von einer Station zu der anderen, das war der Wahnsinn. Und dann war auch so, dass für mich der Hauptgrund, warum meine Eltern zugelassen hatten, dass ich käme, war, weil ich diese traumatische Erfahrung gemacht hatte. Und meine Eltern haben in dieser Einladung die Chance gesehen, dass ich eine andere Erfahrung machen konnte, die das ein bisschen überwinden konnte. Und ich war in Deutschland, in Berlin, diese ganze Familie, die hatten eine Tochter, die ein Gymnasium besucht hatte. Und ich durfte auch in den Theaterunterricht und Chemieunterricht in dem Gymnasium gehen. Und das war wichtig, weil man muss erst mal wissen, dass sowas gibt.
Sie sind ja hinten übergefallen, als Sie das Chemielabor gesehen haben.
Ja, ich dachte, oh mein Gott, weil ich habe Chemie nie so geliebt wie in Berlin in diesem Labor. Und das war verrückt. Und auch die Theaterstücke in der Schule, ich kann mich noch super daran erinnern, man hat diese ganze Bühne, Lichter, Kostüm. Und ich dachte, wieso hat man Kostümbühne in einer Schule? Nee, Domitila, weil wir machen am Ende des Jahres mit der Abi und so weiter. Und das war für mich extrem wichtig, um zu lernen, zu hoffen. Und weil ich hatte, seitdem ich klein war, schon geglaubt, dass ich muss nicht in solche Ängste und Armut leben, dass die Welt muss andere Facetten haben. Aber das Erleben zu dürfen und mittendrin sein, mit Gleichaltrigen und in dem Gymnasium, wir waren alle Best Friends, wir haben mit Hand und Fuß gesprochen, wir haben super verstanden und war auch schön zu erfahren, was alles möglich ist und dass tatsächlich Bildung Leben retten kann.
Wie sah denn eigentlich ein Briefkasten in der Favela aus, Frau Barros?
Die Favelas sind so entstanden, ich würde behaupten, ohne Gesetz, ohne einen architektonischen Plan. Und das heißt, viele Favelas existieren offiziell nicht. Das heißt, man kann auch nicht sein Adress angeben. Ich hatte eine Situation, wo ich meinen Eltern was schicken wollte, aber ist zurückgekommen, weil der Adress existiert offiziell nicht, ne, sozusagen.
Und wie sah jetzt konkret Ihrer aus?
Wie ein Holzbox von Obst. Weil wir haben nicht nur Brief bekommen, sondern auch die Nachbarn haben immer irgendwas von die Straßenkinder auch reingeworfen.
Das erzählt Domitila Barros von ihrer Kindheit in einer Favela in Brasilien. Und in diesem Briefkasten gab es eines Tages Post aus den USA, Einladung an die damals 15-Jährige. Und die Mama darf mit. Wohin ging denn die Einladung erstmal und warum?
Ja, das war unglaublich. Ich bin eingeladen worden, als 15-Jährige 2 Wochen in Disney World zu verbringen.
Disney World, the dream comes true.
Ja, und dann dachte ich so, okay, jetzt werde ich endlich Prinzessin oder was?
Ja, aber es gab einen Grund, ne?
Genau, und das, aber für mich war erstmal so, oh mein Gott, Disney World, wie kann ich überhaupt ein Leben leben, wo ich Zugang zu sowas habe? Und als ich da war, ging es darum, dass ich einen Award von der UNESCO bekam.
Aufgrund ihres Engagements?
Genau, aufgrund dessen, dass ich die Straßenkindern Lesen und Schreiben auf der Straße beigebracht hatte, hat die UNESCO mir einen Award gegeben namens Millennium Dreamer, wo diese Millennium-Wechselung stattfand.
Und die Mama durfte mit? Wer hat sich denn mehr gefreut?
Mama, weil sie hatte auf einmal Urlaub. Ich glaube, sie hatte den ersten Urlaub ihres Lebens und ich hatte da richtig große Programme mit Vorträgen und so weiter. Und Mama ist einfach in the Magic Kingdom verschwunden und hat mir nur erzählt.
Aufgrund ihres Engagements sind, ich glaube, 2000 weitere Kinder und Jugendliche mit eingeladen gewesen, denen einfach ein großes Dankeschön auch gesagt werden sollte. Und sie haben da diesen Award bekommen. Und es war, schreiben Sie, Initialzündung auch für ihr künftiges Leben. Inwiefern?
Weil ist das erste Mal, dass ich eingeladen werde zu einem Event, weil ich diese Arbeit geleistet habe. Weil bis dahin ich dachte, ich spiele mit meinen Freunden und versuche, dass keiner mehr uns umbringt. Und dass ich auf einmal in Disney World mit den ganzen UNESCO-Delegationen und super wichtigen Schauspielern, Menschen sitze und die mich fragen, wie ist es, und mir diese Bühne und die Stimme geben, das war wichtig, damit ich verstehe, ich bin nicht nur am Rumrupfen mit meinen Kumpels und Freundinnen, ich bin eine Aktivistin. Das haben die mir beigebracht, dass ich jemand bin, der Kunst benutzt, um einen gewissen Aktivismus zu machen. Und die haben mit mir wunderschöne Gespräche geführt und die Türen der Welt geöffnet. Bis heute, die Frau, die ausgesucht hatte, wer diese Award bekäme, sie kennt mich bis heute, sie unterstützt mich bis heute, sie ist meine Mentorin bis heute. Sie hat letzte Woche bei LinkedIn sogar gepostet, wie stolz sie ist, weil ich jetzt ein Buch geschrieben habe. Und ich glaube, das war wichtig, damit in meinem Gehirn diese Wechselung stattfindet. Es mag sein, dass ich in diesem Körper und in dieser Favela geboren bin. Ich bin in einem fraulichen Körper geboren, schwarze Frau bin ich geboren, in Schusslinien bin ich geboren. Aber es gibt weltweit krasse Menschen, die sich dafür interessieren und mit mir helfen wollen. Und wenn ich mit diesen Menschen in Berührung nicht gekommen wäre, wäre meine Arbeit halb so wichtig gewesen. Weil um Impact zu erzielen, braucht man Menschen, die überall sind und sich mit engagieren wollen.
Also es hat Ihnen auch, glaube ich, für Sie persönlich auch diesen Punkt gebracht, wo Sie gesagt haben, ich kann es eigentlich überall auf der Welt auch schaffen. Die Welt stand Ihnen offen. Sie haben, ich springe jetzt ein bisschen, Sozialpädagogik studiert und im Master in Berlin dann fertig gemacht, in 4 Sprachen.
Ja,
Deutsch,
ich liebe
Portugiesisch, Englisch nehme ich an, was noch?
Genau, und Spanisch. Mhm. Ich habe eine wunderschöne Zeit an der FU gehabt. Ich liebe die Freie Universität Berlin, ich liebe die Bibliotheken dort. Als ich nach Deutschland kam, ich sprach nur Portugiesisch. Und dadurch ist die Welt noch offener für mich geworden.
Sie haben Ihr Studium finanziert am Set von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, also von der Serie. Was hat Ihnen das gegeben? Abgesehen davon, dass es natürlich Ihr Studium finanzieren musste, dass Sie Geld nach Hause geschickt haben, damit das Projekt Ihrer Eltern weitergehen kann. Was hat das Scheinwerferlicht Ihnen gegeben?
Oh mein Gott, ich kriege bis heute noch Pipi in den Augen, wenn ich über diese Zeit denke, weil ich bin als Komparsin zum Gute Zeit, Schlechte Zeit Dreh gegangen und dann plötzlich hat sich herauskristallisiert, dass ich eine kleine Rolle spielen durfte. Und das hat alle meine Träume übertroffen. Und ich habe dem Tag habe ich gedacht, ich muss irgendwas Gutes getan haben, damit ich das verdiene. Danke, lieber Gott. Und das war heftig, weil auf einmal waren meine Probleme, welche Farbe steht mir und ob meine Haare in einer Seite oder die andere gemacht werden sollten. Ich habe immer viel Spaß am Schauspiel gehabt. Ich konnte immer relativ schnell Texte auswendig lernen. Aber in Deutschland, bei einer Serie, die ich selber zu dem Zeitpunkt so gerne geguckt habe, eine Rolle zu spielen, war für mich wie ein Märchen.
Aber wenn Sie gerade sagen, jetzt waren plötzlich die Probleme komplett andere. Es war nicht mehr das Problem, werde ich gerade erschossen vielleicht,
genau.
Sondern es war das Problem, sitzen meine Haare, denke denken Sie sich da nicht manchmal auch jetzt in der Modewelt als Miss Germany, wo Sie ja auch als Model arbeiten, meine Güte, was gibt's für Probleme? Das ist ja ein krasser Spagat auch.
Ja, aber ich habe Spaß daran, und das ist ein Thema, das ich immer wieder wiederholen muss, weil dadurch, dass ich mich für viele ernste Themen auseinandersetze, ist schwer zu verstehen, dass ich trotzdem gerne Model und Schauspieler habe. Ich Spaß daran. Ich bin auch gerne eine Frau und ich liebe mein Frau-Dasein. Ich muss nicht immer mich 3XXL verkleiden, damit keiner sieht, dass ich in einen Frauenkörper mich bewege. Ich finde das alles ganz in Ordnung, sagen wir mal so. Und ich habe auch immer verstanden, als ich dann angefangen habe, mit dem Model etc. zu arbeiten, ich sage ein Beispiel. Ich arbeite mit Mode, wo ich so gut verdiene, dass ich dann mich freiwillig und ehrenamtlich für mein soziales Projekt engagieren kann. Brasilien zum Beispiel ist das dritte größte Markt für Kosmetik. Wenn wir schaffen würden, dass grundsätzlich in Brasilien die Kosmetikindustrie cruelty-free wäre, weißt du, was für Impact das wäre?
Cruelty-free würde heißen, keine Kinder müssen da arbeiten, es ist nicht giftig.
Und keine Tiere werden gequält, damit meine Haut besser aussieht als von der Nachbarin zum Beispiel. Und ich glaube, durch Fashion, durch Mode erreiche ich viele Menschen, die sich vielleicht gerade mit Gewalt, Armut, Nachhaltigkeit, soziale und unterschiedlich nicht auseinandersetzen, aber die tragen jeden Tag einen Beitrag, für wie das sich weiterentwickelt, weil Konsum ist 1:1 wie unsere Gesellschaft.
Dennoch, auch wenn Sie sagen, das ist eine Welt, in der ich Spaß habe und die durchaus ja sein darf und wo Sie auch sagen, da kann ich ja genauso einen sozialen Impact versuchen reinzubringen, es sind ja zwei extreme Welten, diese Mode-Glitzer-Welt und die Welt, von der Sie herkommen. Wie kriegen Sie das manchmal in Ihrem Kopf vereint?
Ich kriege nicht in meinen Kopf vereint. Zum Beispiel das letzte Mal, ich habe letztes Jahr meinen ersten deutschen Kinofilm gedreht. Und ich habe mich immer befreundet mit den Catering-Leuten, damit kein Essen weggeschmissen wird und ich noch alles mitnehme und am liebsten an der Ober noch verteile mit meinen Kumpels, die vielleicht da auf Essen warten, so nach dem Motto. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das ich mich abgewöhnt habe. Ich bewerte es nicht und ich muss nicht immer verstehen und muss nicht ergeben. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Fotograf, der mittlerweile mein bester Freund ist, schafft, dass ich meinen ersten deutschen Cover habe in einem großen Beauty-Magazin Europas und das Thema ist, wie kriegen wir eine gerechte Gesellschaft durch Beauty? Dann denke ich, das ist genau, warum ich da sein muss. Weil wenn ich in diese Tische nicht setze und auch sage, okay, ich finde die Farbe schön, aber wenn wir diese Tiere nicht quälen, wäre noch besser. Und so sagt, ist möglich, mit meinem Konsum zu aussuchen, welche Gesellschaft ich haben möchte.
Gibt es manchmal sowas wie ein schlechtes Gewissen, zu wissen,
immer.
Andere aus meiner Familie? Ja.
Immer und grundsätzlich, weil deswegen ist für mich so wichtig zu teilen und deswegen versuche ich auch aus meinem Schauspiel, Modeling, Influencer-Dasein immer etwas zu tun, dass auch nicht nur meine Leute in Brasilien, aber meine Leute in Deutschland was davon haben. Zum Beispiel, als ich Miss Germany wurde, haben die deutschen Fernsehsender gesagt, die wollen meine Beauty-Routine aufnehmen. Und stattdessen habe ich gesagt, bitte lass ich mich meine Favela zeigen. Das ist für mich wichtiger, als wie ich mit 40 so aussehe. Hm. Die waren da, waren vor Ort, haben mit deren Augen erlebt. Alle Journalisten sind zurückgekommen und haben sich mit mir engagiert, dass ein Herz für Kinder das Straßenkinderprojekt renoviert. Und das wäre nicht möglich, wenn ich nicht Miss Germany wäre und in Rampenlicht wäre und Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen würden zum Beispiel. Weil ich mache diese Arbeit seit 24 Jahren schon mit Award. Aber ab dem Moment, dass cool und desirable ist, wo Leute sagen, oh, ich will auch so sein oder so aussehen oder whatever, dann kann ich diese Impact in der Form erzielen. Und ich glaube, jeder lebt auf Mutter Erde und deshalb müssen wir alle mit den Konsequenzen auch einsetzen.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Domitilla Barros, Greenfluencerin und Weltverbesserin.
Ja, die Weltverbesserin, die kam schon ganz deutlich zu Wort. Aber Greenfluencerin, was ist das?
Das ist auch wieder einer von diesen neuen Berufen, die ich mache und danach sagt mir jemand, wie das heißt.
Ach, das ist nicht eine Wortschöpfung von Ihnen. Das habe ich nämlich noch nie gehört, bevor ich mich nicht vorbereitet habe.
Ja. Nee, aber die Geschichte, wie ich zu einer Greenfluencerin geworden bin, ist so, dass seitdem ich in dem Jahr 2000 diesen Award von der UNESCO bekam, gehe ich überall, wo mir die Leute reinlaufen lässt, Schule, Uni, Radio, überall, und erzähle, versuche die Menschen zu begeistern. Mir ist sehr wichtig, ich weiß, wie viele gute Menschen da draußen sind und ich weiß, wie schwierig es ist, dabei zu bleiben. Und ich versuche, diese Menschen zu motivieren, nicht aufzugeben und glauben, das lohnt sich weiter, ein guter Mensch zu sein.
Wunderbar, das machen Sie heute auch auf Bayern 2. Was war denn so Ihr letzter Post als Greenfluencerin?
Gute Frage. Ich habe tatsächlich gestern einen Branding-Post gemacht. Das heißt, es gibt eine Seife und die machen jetzt Seife, die 100% natürlich sind. Weltweit, aber für den brasilianischen Markt haben die das Problem, dass die Leute kaufen normalerweise das günstigste und nicht das nachhaltigste. Und das war mein letzter Post. Ich habe gestern versucht, Brasilianern zu motivieren, im Bereich Duschen und Self-Care und Skincare sich für Produkte zu entscheiden, die natürlich sind. Vor allem jetzt mit der ganzen Problematik in Amazonas und mit der Überschwemmung finde ich sehr wichtig, dass man über seinen Konsum auch diese Entscheidung mittreffen darf.
Und Sie verdienen aber selbst auch mit daran, oder?
Ja,
von irgendwas müssen Sie auch leben.
Natürlich, und das ist eine sehr gute Frage, weil ich verdiene sehr gut mit diesem Post. Ich verdiene so gut, dass ich 3 Monate mir Zeit nehmen darf, um genau das zu machen, was ich glaube. Zum Beispiel, ein meiner nächsten Projekte wird mit einem Brand sein und wir werden die größte Korallpflanzenaktion der Welt machen.
Jetzt engagieren Sie sich ja in vielen Projekten, in vielen sozialen Projekten, sind auch Sozialunternehmerin. Soziales Engagement und Umweltschutz, inwiefern bedingen die einander?
Ich kann gar nicht voneinander trennen. Erstens, ich als Mensch bin auch ein Teil von der Natur, von Mutter Erde. Das heißt, wenn ich mich super gut um meinen Hund kümmere, aber ich kann nicht den Leid von jemandem spüren, der gerade einfriert auf der Straße, weil kalt ist und diese Person keine Wohnung hat. Ich verstehe das nicht als nachhaltig. Wenn wir uns um uns als Mensch kümmern und wertschätzen, und auf Mutter Erde, dann werden wir eine nachhaltige Entwicklung schaffen. Aber wir werden nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel eine wundervolle Energiewelle schaffen, wo jetzt auf einmal, was Energie angeht, gelöst wird. Aber der Mensch ist nicht im Hintergrund. Bestes Beispiel, es gibt in Brasilien europäische Companies, die fliegen nach Brasilien und fangen an, in Solarenergie zu investieren. Was aber keiner davon redet, ist, dass erstmal töten die die Erde, sodass nie wieder dort was wachsen wird, damit die Solaranlage da gebaut wird und nicht gestört werden von dem Wachstum von den Pflanzen, die nachkommen sollten. Das hat ein riesiges Problem für unsere Biodiversität. Und das ist genau, wo ich einschalte. Wenn die Leute verhungern müssen, weil die nicht mehr Essen haben, weil der Boden nichts mehr wächst, aber irgendjemand hat Energie, wurde ich zu behaupten, das ist eine nachhaltige Entwicklung.
Also Sie sagen auch, dass wenn die Erde nicht genug geschützt wird, sind es eben gerade die Armen, die darunter
das
am meisten Fakt. Leiden.
Das ist Fakt. Heute sind 350 Städte in Brasilien unter Wasser. Wir kriegen nicht viel damit, weil die ganze Spendeaktion findet in Brasilien selber statt. Die Brasilianer haben über 100.000 Euro selber gespendet für diese Situation zum Beispiel. Und was ich merke ist, wenn wir anfangen, Nachhaltigkeit und Umwelt nur mit Veganer und Strom zu verbinden und vergessen, dass der Mensch auch ein Teil der Umwelt ist und wenn wir mit den Menschen nicht fair und auch nachhaltig umgehen, wird das Problem nicht lösen.
Sie haben verschiedentlich auch von nicht nur Wertschätzung für die Erde gesprochen, sondern auch Wertschätzung für sich selbst. Sie haben das mühsam lernen müssen, weil Sie auch aufgrund Ihrer vielen Engagements irgendwann emotional und körperlich erschöpft waren. Nicht nur Therapie, sondern auch eine Insel hat Ihnen geholfen, Bali auf ganz andere Pfade einzuschlagen. Sie haben Ihren Job in Berlin gekündigt und ein Sozialunternehmen geboren namens She's from the Jungle. Mode und Schmuck entworfen. Erzählen Sie davon.
Ja, She's from the Jungle ist mein Baby. Ich habe kein Kind, aber ich habe She's from the Jungle. Und ich hatte ein Burnout gehabt und habe plötzlich nur 42 Kilo gewogen, weil ich habe mich um allem gekümmert, aber nicht um mich. Und das kommt irgendwann, dass man das auch zahlen muss, diesen Preis. Und deshalb sage ich immer, jeder Mensch, der gut ist, muss auch aufpassen, weil wenn wir nicht lernen, Nein zu sagen und unsere Grenzen zu erkennen, werden wir nicht mehr hier auf der Erde sein und ein weniger ist ein großer Verlust. Deshalb bitte, bitte sei lieb zu euch. Und meine Therapeutin hat mir empfohlen, irgendwo hinzugehen, wo komplett anderes als Brasilien und Deutschland wäre, damit ich checken kann, wer ich bin. Und da bin ich in Bali gelandet und ich habe in Bali gelernt, wenn ich nicht ruhiger werde, um meine innerliche Stimme zu hören, werde ich immer nur die laute Stimme von außen hören und werde immer das Gefühl haben, dass ich verloren bin.
Und die Mode und der Schmuck, den Sie da entworfen haben, den lassen Sie in Ihrer Favela herstellen, von den Frauen dort. Und es ist Goldschmuck, aber kein richtiges Gold. Ich finde das sehr interessant. Erzählen Sie mal.
Ja, die Geschichte dazu ist, ich habe irgendwann in der Uni in Berlin gelernt, dass um einen Ehering aus Gold zu produzieren, verursachen wir circa 20 Tonnen, ich wiederhole, Tonnen Giftmüll. Als ich gesehen habe, die Konsequenzen von dem Goldkonsum, habe ich mich daran erinnert, dass in Brasilien eine Pflanze gibt und diese Pflanze heißt Plant-Based Gold, die aussieht wie Gold, ist aber nur eine Pflanze. Und diese Pflanze darf man nur einen Monat im Jahr ernten und nur 20 Familien durften diese Pflanze ernten, weil das wächst nur in einem bestimmten Ort und die Menschen, die aus diesem Ort kommen, haben Zugang dazu, weil wenn kein Gesetz gibt, wo die Leute übertreiben. Und aus dieser Pflanze habe ich dann angefangen, Schmuck zu designen. Dieser Schmuck wurde hergestellt von alleinerziehenden Müttern, die in der Regel den Mann verloren haben von Gewalt und sich um ihre Kinder kümmern müssen. Und diese Schmuckbrand ist mittlerweile in London und Deutschland und in verschiedenen Ländern so als Inspiration für andere Brands gewesen, die auch dieser Weg einschlagen. Mein Ziel ist nicht, reich damit zu sein. Alle Überschuss wurde gespendet oder an meiner Frau Arbeit gegeben. Es geht aber für mich extrem darum, anderen Unternehmen zu inspirieren, diesen Weg einzuschlagen. Wenn die sehen, es funktioniert, man verhungert nicht und man hat Spaß, ist viel motivierender, auch so ein Businesskonzept durchzuführen.
Sie haben als Kind schon angefangen, anderen Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Sie haben die Welt ein bisschen entdeckt und haben gesagt, ich muss raus aus der Favela. Ich muss mir ein Standing schaffen, um da noch mehr bewirken zu können. Sie haben einen Burnout schon gehabt. Sie haben diesen Schmuck jetzt entworfen. Was oder wer hat Ihnen geholfen, da immer an sich zu glauben?
Mutti. Das war Mutti, sie immer und forever. Ich sage es auch, meine Mutter, meine Haupteinnahmequelle ist Social Media. Und meine Mutter, sie findet das so dumm. Sie sagt, wie kann meine Tochter einen Master machen und jetzt ernsthaft irgendwelche TikTok-komische Tanzen zu machen? Sie schämt sich, aber sie ist die Erste, die einen Like und einen Kommentar hinterlässt. Immer als die Welt geschrien hat, wie blöd ich bin, habe ich nie hören können, weil meine Mutter hat so laut geklatscht für mich, dass ich konnte nur ihre Klatsche hören.
Auch wenn sie selber sagt, naja, meins wäre es nicht. In der Familie gibt es ja so eine ganz bunte Glaubensgemeinschaft. Also ja. Eine Oma glaubt, die Götter finden sich in der Natur. Eine ist, was ich für Brasilien auch ungewöhnlich finde, evangelische Christin. Ja. Woran glauben Sie?
Ich glaube, ich habe das Beste von alles mitbekommen. Und was ich glaube ist, ich glaube, dass Gott mich so hardcore liebt. Deswegen bin ich hier und darf alle diese Träume erfüllen und leben. Und ich liebe ihn dafür. Und wenn ich über meinen Glauben rede, ich rede mit vielen Menschen, die haben Angst, etwas zu machen, um bestraft zu werden. Aber mein Gott, er wurde mir niemals bestraft, weil er liebt mich bedingungslos. Und Gott ist für mich die Bedeutung von Liebe. Und deshalb schaffe ich auch diese Kraft, die ich noch nicht mal weiß, wie ich das hinkriege, weil das kommt nicht von mir. Deshalb wiederhole ich jedes Mal, ich bin nichts. Und überhaupt nicht Besonderes als niemand oder netter. Leute denken, ich bin gut, weil ich helfe. Nein, ich bin nicht gut. Ich helfe, weil man muss helfen. Was soll man machen? Ist blöd, die Situation. Man muss aktiv sein. Ich mache das nicht, weil ich super toll bin. Nein, aber Gott gibt mir die Leute und die Ideen. Ich will lieber auf Gott hören, als auf der Meinung von irgendjemand, der nie dieser Weg eingegangen ist, wie ich eingegangen war. Aber der Meinung sein kann mir besser zeigen, wie es geht.
Domitila Barros, Model, Schauspielerin, Sozialunternehmerin, aufgewachsen in einer Favela, heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2, also aufgewachsen in einem Armenviertel und sie reisen immer dorthin wieder zurück und ziehen als erstes ihre Schuhe aus, weil...
Weil das erdet mich. Ich liebe barfuß zu laufen. Wenn ich barfuß bin, ich fühle mich mehr connected auch. Und ich muss auch dazu zugeben, ich finde es so lustig, wenn ich das höre, weil in Brasilien, ich bin mein Leben lang barfuß gelaufen. Ich glaube, ich habe angefangen so, okay, in der Schule hatte ich Sneakers und als ich nach Deutschland kam, hatte ich das erstmal so, wie heißt das, Wanderschuhe gehabt und so weiter. Ich war super überrascht in Deutschland, dass Leute so viele für Winter, Herbst, Wandern, Schwimmen, Kita, für alles gibt es einen Schuh. Aber bei uns war immer anderes und barfuß hat auch was für mich mit Freiheit und connected sein.
Und Sie kommen, wenn Sie in die Favela zurückgehen, auch immer zu den Kindern und machen nach wie vor Lese- und Schreibunterricht?
Genau, wenn ich vor Ort bin, meine Mutter sagt zu mir immer, Domitila, du bist jetzt einen Monat hier, dann bist du ab jetzt die Haupterzieherin von der Gruppe von den gesegneten Kindern. Mhm. Und die gesegneten Kinder sind die Kinder, die Gott gesegnet hat mit ganz viel Energie. Die haben so viel Energie, dass sie schaffen nicht zu lernen mit anderen Kindern zusammen, die brauchen eine extra Gruppe. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich gelernt, das kann man auch unter anderem ADHS nennen, aber im kam, nennen wir unsere gesegnete Kinder, weil Gott liebt die so sehr, dass sie kam mit mehr Energie als wir alle zusammen.
Und KAM, muss man nochmal dazu sagen, ist die Organisation, die ihre Eltern ins Leben gerufen haben und für die sie sich engagieren, die Straßenkindern helfen, ja, manchmal auch einfach nur eine Suppe zu bekommen, weil es kein Essen gibt oder eben tatsächlich auch Lesen und Schreiben beibringen, also wer sich engagieren möchte. Sie schreibt sich C-A-M-M. Jetzt haben Sie so viel Elend gesehen in Ihrer Kindheit, Gewalt erlebt, am eigenen Leib erfahren, wie Sie erzählt haben, dass eine enge Freundin mit 12 einfach niedergeschossen wird. Sie kennen viele Menschen, die da nach wie vor nicht rauskommen können, anders als Sie. Verlieren Sie da manchmal auch den Glauben an die Menschheit?
Ja, ich will das immer nicht sagen, weil das Wort hat Power, aber ich wäre eine Lügnerin, wenn ich sagen würde, nee, huhu, ist nicht. Und ich glaube, jeder hat seine Themen, auch privat, oder jeder weiß, wo der Schuh drückt. Je schlimmer wird, desto mehr will ich dabei sein, weil ich denke, genau da muss ich sein.
Was machen Sie denn, weil wir erleben Sie hier ja auch als sehr powervolle Frau, was machen Sie denn, wenn Ihnen die Energie mal ausgeht?
Ich weine. Ich weine auch bei Instagram manchmal, wenn ich wirklich so hoffnungslos bin, weil ich merke, weinen hilft mir, meine Wut loszulassen und Menschen müssen mich manchmal auch weinen sehen, weil sonst denken die Leute, das hält noch mehr aus. Und nein, bitte nicht.
Es gibt durchaus da auch Grenzen.
Ja.
Gibt es auch mal, Sie sind auch Jurorin, Sie arbeiten für die UNO, Sie sind Sozialunternehmerin. Gibt es auch mal Stille und Ruhe? Und wie verbringen Sie dann so eine Zeit?
Stille und Ruhe erzwinge ich mich. Ich meditiere und Yoga hilft mir sehr. Aber eine Sache, dass ich wirklich tue, und ich weiß, in Deutschland nennt man das unverbindlich, aber ich nenne das Überlebenskampf, ich verschwinde.
Sie verschwinden?
Ich verschwinde.
Sie können jederzeit einen Koffer packen und sind weg und das ist Ihr Hab und
mein Leben. Mein Leben passt in einen 20-Kilo-Koffer, seitdem ich denken kann. Und nächste Woche werde ich 40 und ich will nichts machen, gerade die Leute nicht dazu kommen, ja Geschenk zu geben. Weil ich denke, was soll ich damit? Wohin das? Dann jede Sache, das im Gegenstand mir gegeben wird, stresst mich. Weil es ist eine Sache mehr, die in meinen Koffer nicht passen wird, wenn ich schnell weg muss.
Dann verraten wir jetzt einfach niemanden, dass Sie nächste Woche 40 werden. Aber Sie verraten uns noch, was bedeutet Glück für Sie?
Glück für mich bedeutet Sicherheit und Freiheit. Ich liebe es vor allem als Frau, die Möglichkeit zu haben, frei zu sein und entscheiden, wo ich rein und wo ich raus darf. Und ich merke, das ist für mich immer wichtiger. Und so wie die Welt sich entwickelt und wir immer mehr Angst vor Menschen bekommen, desto mehr erlebe ich, dass die Menschen schaffen, frei zu sein, verurteillos zu sein und keine Angst vor anderen Menschen zu sein. Ich habe in der Leib erlebt, die sind glücklicher.
Und mir scheint auch, Sie sind glücklicher, wenn Sie Ihr Glück teilen können.
Ja, weil es klingt so gelutscht, aber das ist die Wahrheit. Je mehr du teilst, desto mehr kommst du zurück. Ich kann das beweisen.
Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit?
Ich habe Tausende und jetzt schaffe ich nicht eins, genau. Aber in meinem Leben war immer so, ich habe heute was Gutes getan, am nächsten Tag ist ein Wunder passiert. Gerade heutzutage, wir gönnen die Leute zu wenig. Neid ist ein riesiges Thema überall, Konkurrenz. Und wenn du teilst, ist schön, weil du siehst, wie viele Leute freuen sie sich mit dir ehrlich. Und da gibt es so viel Kraft.
Was bedeutet Luxus für Sie?
Luxus für mich bedeutet Zeit.
Von der es sehr wenig gibt für Sie. Denn jetzt sind wir ja mitten in der Fußball-Europameisterschaft. Sie sind auch Fußballbotschafterin. Was heißt es denn genau?
Es gibt in Deutschland einen Verein, das heißt der Deutsche Fußballbotschafter. Und ich bin mit zwei anderen großartigen Frauen und drei Männern in dem Vorstand. Und was wir machen ist, wir unterstützen und awarden Fußballspieler und Trainer, Deutsche, die im Ausland sind und einen Beitrag leisten für die deutsche Kultur im Ausland. Fußball verbindet extrem, denn 7-1 Brasilien ist ein guter Beweis dafür und wir lieben uns alle trotzdem noch. Fußball verbindet, Fußball ist leicht und das ist eine riesige Kraft, das Fußball hat in alle Länder der Welt. Einer der Frauen zum Beispiel, der mit mir im Vorstand ist, ist gerade dabei, den ersten Fußballmannschaft in den Arabischen Emirat zu bilden. Die andere ist in Afrika und sie ist ehemalige deutsche Nationalspielerin, die den afrikanischen Teams trainiert gerade. Deshalb sind wir drei in dem Vorstand und versuchen mit dem Fußball zu zeigen, wie cool und lebendig wir sind und bunt auch.
Jetzt können Sie für Brasilien ja nicht die Daumen drücken, weil EM. Aber für wen drücken Sie die dann?
Ja, Deutschland. Das ist so. Ich natürlich rosane Trikot Deutschland auf jeden Fall. Und wer mich treffen will, ihr findet mich safe in der Berliner Familie.
Und Europameister wird?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, Deutschland, Italien und Portugal sind sehr stark. Ich weiß, dass viele Leute sind auch mit Spanien und Frankreich da aktiv. Aber ich würde einen von den drei denken.
Es bleibt spannend. Ihr Buch heißt Rebel Dreamer, die Träumerin. Welchen Traum soll noch in Erfüllung gehen?
Ich weiß, mein allergrößter Traum ist, eines Tages in Rente zu gehen. Ich arbeite fleißig, weil...
Sagt sie, die nächste Woche 40 wird.
Ja, nein, aber Rente meine ich nicht nur so mit nicht Arbeit. Ich meine, ich hoffe, dass wirklich... Ich arbeite mit vielen jüngeren Mädels und Jungs und alle möglichen Menschen, die sehr jünger sind als ich. Und ich glaube wirklich, die haben krass Potenzial und die konnten wirklich alles übernehmen und besser machen als ich. Und das wäre mein allergrößter Traum, dass ich überflüssig werde, dass ich die cringy Tante ist, die keine Ahnung hat, weil die anderen so viel besser machen und die Welt geht voran. Das ist mein allergrößter Traum.
Möge er in Erfüllung gehen. Domitila Barros, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war eine tolle Stunde mit Ihnen.
Oh, danke schön. Ich habe großen Spaß mit euch gehabt und hoffe auch, dass die Leute zugehört haben und Spaß dabei gehabt haben.
CAM heißt die Organisation, für die Ihre Seele brennt, die Kindern in der Favela ja eine Heimat gibt. Und unsere 1:1 Gespräche, nicht nur das mit Domitila Barros, das finden Sie in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch den Podcast Iconic. Aminata Belli erzählt die Geschichte von ikonischen Teilen aus ihrem Kleiderschrank. Könnte Sie auch interessieren, Frau Barros, denn sie zeigt, wie die kleinen und großen gesellschaftlichen Umbrüche auch in unseren Styles und Trends sichtbar werden. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.